Stress, Angst, Versorgung und Bewusstsein. Eine solche Entwicklung manifestiert Misstrauen. Statt Neugier zu wecken, lösen Unbekanntes und Fremdes Angstgefühle und Herabsetzung aus. Anhaltender Stress wirkt sich erwiesenermaßen negativ auf die Hormonregulation aus und führt zu körperlichen Störungen. Laut Welch aktiviert praktisch jede Art von Stress, dem der Fötus ausgesetzt ist, das Adrenaline-Neurotransmittersystem. Starker Stress dereguliert den basalen und reaktiven Stresshormonhaushalt, besonders den von Epinephrin. Das Gegenteil tritt ein, wenn mütterliche Fürsorge auf organischer Ebene den Thalamus derart konditioniert, dass er für eine angemessene Bewältigungsreaktion sorgt. Daraus kann man schließen, dass ein Mangel an Empathie bei der Versorgung des Kindes zu Problemen im Umgang mit Stress und zur Ausbildung einer übermäßigen Dominanz der linken Gehirnhälfte führt, die Stresserfahrung abspaltet und verengt. Der von Mithen beschriebene irrationale Rassismus ist hierfür ein Beispiel. Dies geschieht, um traumatisierende und paralysierende Reize zu bewältigen. Es kann gut sein, dass die Art von kognitiver Entwicklung, wie sie Arzuaga für die Herausbildung des menschlichen Bewusstseins annimmt, zu einem späteren Stadium stattfindet, wenn das Bewusstsein sich bereits von der rechten auf die linke Gehirnhälfte verlagert hat. Die Entwicklung eines Bedürfnisses nach Besitz und Kontrolle als Kompensation der Hilflosigkeit und des Leidens muss zum Aufkommen großer Zivilisationen geführt haben. Ich gehe davon aus, dass das Bewusstsein der Neandertaler in der rechten Gehirnhälfte verwurzelt war und dass das längere Verbleiben des Säuglings im Körper der Mutter für einen sicheren Start ins Leben sorgte. Während der 3 zusätzlichen Monate im Schutz der intrauterinen Umgebung war der Säugling auch nicht dem Risiko einer inadäquaten Versorgung ausgesetzt. Bei diesen Menschen war das Bewusstsein mehr in emotionalen Prozessen verankert. Sie zeigten wahrscheinlich ähnliche Stressreaktionen wie die Kung, deren Bewusstsein nicht nach Kompensation für die Erfahrung von Schmerz und Leiden aufgrund einer mangelhaften Bemutterung schreit, weil diese Gefühle ja kein Zeichen von Schwäche darstellen und deshalb nicht verleugnet werden. In diesem Sozialkontext kann die Zuwendung einer anderen Person akzeptiert werden, weil sie nicht als Bedrohung empfunden wird. Das Bewusstsein unserer Kultur macht aus Beziehungen immer eine Frage von Unterwerfung bzw. Eroberung. Bei den amerikanischen Yahi-Indianern waren Kinder angenommen und willkommen. Kröber beschreibt, dass ihr Selbstbewusstsein nicht auf dem Bedürfnis basierte, Stärke und Furchtlosigkeit zu beweisen. Im Gegenteil, sie hatten eine Würde, die nicht abhängig war von Identifikationen mit einer Autorität. Unterwerfung hätte für sie zu einem Verlust der eigenen Identität geführt. Als sie sich mit der überwältigenden Macht der weißen Eindringlinge konfrontiert sahen, wählten sie nicht den Kampf, sondern entschieden sich zum Rückzug. Ein Bewusstsein, das auf einem Ideal männlicher Stärke beruht, hätte das nie gestattet. Bei uns wird entweder gekämpft oder man identifiziert sich mit dem Stärkeren. Eine andere Reaktion gelte als Unterwerfung. Wenn die Entwicklung des Bewusstseins für ein Verständnis der Menschheitsgeschichte nicht als wichtig erachtet wird, übersieht man dessen Rolle in der Evolution. Dabei könnte genau hierin eine Erklärung für das Verschwinden der Neandertaler zu finden sein. Unter Überleben des Stärkeren verstehen wir immer, dass evolutionsgeschichtlich die Besten überlebt haben. Aber mit »the fittest« meinte Darwin die den jeweiligen Bedingungen am besten angepassten. Das ist nicht das Gleiche wie »der Beste«. Bereits 1959 wies Schneiler auf diese Fehlinterpretation hin. Dass die Yahi verschwanden, heißt daher nicht, dass sie evolutionsgeschichtlich gesehen minderwertig waren, sondern im Gegenteil. Laut Kröber verhielten sie sich menschlicher als jene Menschen und ihre kulturellen Strukturen, die ihre Existenz bedrohten. Die überlebenden Yahi scheinen in ihrem langen und hoffnungslosen Überlebenskampf nie geistig-seelische Stabilität verloren zu haben. Ihr Rückzug rettete weder das Überleben Einzelner noch das Überleben als Volk. Aber ihr Leben war im Hinblick auf ihre Psychologie und Lebensart überaus erfolgreich. Die Gruppe beherrschte die schwierige Kunst des gemeinschaftlichen und friedlichen Miteinanders angesichts tragischer und schlechter Zukunftsaussichten. Die Yahi hörten auf, sich zu vermehren. Das mag auch ein Aspekt für das Verschwinden der Neandertaler gewesen sein, da sie sich in einer Welt befanden, die mehr und mehr von abstraktem Denken als empathischem Verhalten bestimmt war. Andere Aspekte könnten auch mit der Anfälligkeit für Morbus Bechterew zu tun gehabt haben, da das Gen HLA-B27, das dem Neandertal zugeordnet wird, die Yahi dieser Erkrankung aussetzte. Es gibt andere Bewusstseinsformen als die, die wir für universell halten. Das zeigt Jean Weltfischs Studie an den Pawnee-Indianern Oklahomas, die 30 Jahre dauerte. Die Anthropologin Weltfisch, die viele Indianerstämme des amerikanischen Westens erforscht hat, zeichnet ein Bild vom Bewusstsein der Pawnee, das sich von dem unsrigen stark unterscheidet. Dadurch wirft sie auch ein Licht auf unsere eigene Geschichte, denn ohne den Vergleich, so schreibt sie, würden wir diese Unterschiedlichkeit gar nicht verstehen. Für tausende von Jahren hat man Menschen in herrschende Klassen und beherrschte Massen aufgeteilt. Wenn wir daran festhalten, dies als einen historischen Fortschritt und damit als nützlich für die Menschheit zu interpretieren, werden wir nie in der Lage sein, uns von dieser Gewohnheit zu befreien. Daher sollten wir uns nach einem menschlichen Vorbild umschauen, das nie in eine Massenform gepresst wurde, auch wenn seine Lebensbedingungen sich von den unseren unterscheiden. Ein solches Vorbild könnte der Pawnee sein. Weltfisch kommt zu dem Schluss: Die seit mehreren tausend Jahren gültige Zivilisation der alten Welt basiert auf einer Vermassung der Menschen. Bei den Pawnees ist es anders. Jeder und jede Einzelne hat ein eigenes, persönliches und selbstgesetztes Ziel, das sein Geheimnis bleibt. Sein Bestreben ist nicht, einen anderen zu übertreffen, sondern selbst zu wachsen. Sie waren ein diszipliniertes Volk, das unter vielen widrigen Bedingungen seine soziale Ordnung aufrechterhielt, obwohl sie keine der Machtmechanismen, die wir für nötig halten, benutzten. Nie wurden Befehle erlassen, es gab keinen Normenkodex, keine Verhaltensvorschriften, keine Strafen. Es gab weder Gesetze noch Moralpredigten. Demokratie war etwas sehr Persönliches. Im Grunde ging es darum, sich von niemandem etwas aufzwingen zu lassen und umgekehrt niemanden zu etwas zu zwingen. Die Pawnees lernten diese Lebensart schon zu Beginn ihres Lebens. Schon in den kleinen Dingen des kindlichen Alltags begann die Entwicklung zu einem disziplinierten und freien Menschen, dessen Würde und Unabhängigkeit unangetastet ist. Unser Leben steht unter der Doktrin des Gehorsams. Deshalb ist uns eine solche Entwicklung fast nicht möglich. Gehorsam führt zu einem Selbstbild im Sinne der dominanten linken Gehirnhälfte, die Erfahrungen nicht integriert, sondern abspaltet. Dies ist auch für Eleanor Burke Leacock der Schlüssel zur Bewusstseinswandlung, die bei vielen Montagnier-Naskapi-Indianern im 17. Jahrhundert stattfand, als sie angeleitet von Jesuiten konvertierten. Genau wie sie betrachten wir uns als frei, sind aber von unserer Prägung durch den Gehorsam gefangen. Dieser macht es dem Einzelnen fast unmöglich, die Mechanismen zu überwinden, die der Gehorsam in der frühesten Lebensphase verfestigt hat, dass sie als Kinder die Haltung ihrer Eltern als gültige Realität akzeptieren mussten. Auf diese Weise entwickelt sich die Tendenz, die Pose der Eltern, also der Autorität, die sie verkörpern, als einzige Wirklichkeit anzunehmen und die Wahrheit zu missachten. Ungehorsam gegenüber autoritären Vorschriften hingegen lässt Urängste aufkommen, wenn nicht sogar panischen Terror.